ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
6 Monate danach. Das Massaker in Israel und die Folgen.
Israel hat immer damit gerechnet, dass es Angriffe geben wird von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen, mit Raketen zum Beispiel. Die Armee hat praktisch jeden Tag dafür trainiert, genau so etwas abzuwehren. Israel hat eines der modernsten Luftabwehrsysteme der Welt. Aber was am 7. Oktober des vergangenen Jahres passiert ist, das war so massiv und so brutal, dass es das Land für einen Moment lang vollkommen gelähmt hatte. Der Überfall der islamistischen Hamas auf die Gebiete direkt an der Grenze zum Gazastreifen, die vielen Toten und die Menschen, die entführt wurden, all das wirkt nach bis heute. Und es verändert die gesamte Lage im Nahen Osten. Am Sonntag ist das genau ein halbes Jahr her. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte schaut jetzt auf die Angehörigen der Menschen, die damals verschleppt wurden, deren genaues Schicksal immer noch unklar ist. 250 Männer, Frauen und Kinder und die ständige Ungewissheit, ob und wann sie wieder nach Hause kommen.
Jeden Morgen wache ich voller Hoffnung auf. Jeden Morgen sage ich mir, heute bringe ich Eli zurück. Eli, das ist der einzige Bruder, den Sharon Sharabi noch hat. Sharon hatte noch einen zweiten Bruder, Yossi, der am 7. Oktober zusammen mit Eli aus ihrem Kibbutz Be'eri vom Terrorkommando der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden war und der später von der israelischen Armee für tot erklärt wurde. Umso mehr, nachdem mir meine Mutter sagte, ihr sei die Sonne verloren gegangen, als wir erfuhren, was Yossi widerfahren ist. Ich habe eine persönliche und nationale Pflicht, alles für die Rückkehr aller Geiseln zu tun. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon ein halbes Jahr erreicht haben. Er sei sich sicher gewesen, dass der Krieg im Gazastreifen nach 2-3 Wochen zu Ende sein und alle Geiseln wieder in ihre Häuser zurückkehren würden. Sharon sitzt in einem kleinen Büroraum des provisorischen Hauptquartiers der landesweiten Bewegung zur Befreiung der Geiseln im Zentrum von Tel Aviv. Am 7. Oktober waren nicht nur seine beiden Brüder verschleppt worden, seine Schwägerin und deren 2 heranwachsende Töchter wurden von dem Terrorkommando in ihrem Haus erschossen. Davon hörte Sharon allerdings erst am frühen Samstagabend um 17.30 Uhr. Als gläubiger, religiöser Mann befolgte er die Schabbatregeln, sein Handy war daher ausgeschaltet. Als ich mein Telefon anschaltete, wurde mir ganz schwarz vor Augen. Ich hatte 1700 ungelesene Nachrichten. Es waren Chats mit meinen Brüdern, die Hilfeschreie, die in den Momenten, in denen sie sich noch im Schutzraum befanden, laut wurden. Langsam verdeutlichte sich das Bild von dem, was sie erlebt haben, was alle Bewohner des umliegenden Grenzgebietes erlebt haben. Ich schickte ihnen Nachrichten, aber sie blieben unbeantwortet. Soweit er wisse, sei sein Bruder Eli am Leben. Das sei ihnen aus Geheimdienstkreisen mitgeteilt worden. Sharon, der Ende 40 ist und dem immer noch anzusehen ist, dass er einmal als junger Linksaußen im israelischen Fußballnationalteam gespielt hat, war bis zum 7. Oktober Bankangestellter. Danach nicht mehr. Ich habe alles total abgebrochen und verschrieb mich zu 100% dem Kampf, meine Brüder gemeinsam mit den anderen Geiseln zurückzubringen. Bis sie nicht zurückkommen, werde ich mich niemals wieder als eine Person definieren können, die überhaupt versucht, zur Routine zurückzufinden. Die Demonstrationen, die Kundgebungen, die Protestaktionen, um Druck auf die Regierung auszuüben, die Freilassung ihrer Angehörigen zur obersten Priorität zu machen. Ob das was hilft, wisse er nicht. Es seien aber in jedem Fall legitime Proteste und ein Ausdruck des Schmerzes. Wie er die nationalen Auswirkungen des 7. Oktober beschreiben würde? Die Vorfälle des 7. Oktober zerschmetterten unser innerstes, persönlichstes und privates Sicherheitsgefühl. Uns wurde klar, dass das Bild vom starken Staat Israel, der in der Lage ist, seine Bürger zu verteidigen, mit einem Mal zerrissen wurde. Es hat zu einem sehr starken Vertrauensbruch mit unserer Regierung, mit unserer Armee geführt. Diesen Vertrauensbruch wieder zu kitten, zwischen Regierung, Armee auf der einen und der Bevölkerung auf der anderen Seite, dazu müssten neue Leute ran, sagt er. Neues Personal.
6 Monate ist es am Sonntag her, dass die Hamas in Israel dieses Massaker verübt hat, das die bisherigen Vorstellungen davon, wozu Terroristen in der Lage sind, vermutlich sprengt. Ganz normale Menschen, Familien mit kleinen Kindern wurden am frühen Morgen in ihren Häusern überfallen und bestialisch ermordet. Frauen wurden auf einem Musikfestival massenhaft vergewaltigt und getötet. Es ist ein Pogrom gewesen, das an die Zeit des Holocaust erinnert. Und das hat auch in Deutschland viele Juden massiv schockiert. Ich habe darüber vor der Sendung mit der Autorin Barbara Pischitzky ehrlich gesprochen. Sie sind Jüdin, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, und Sie sagen, dass der 7. Oktober Sie in einer Weise erschüttert hat, die Sie kaum in Worte fassen können. Können Sie es für uns doch noch mal versuchen?
Ja, der hat uns Juden weltweit auf eine Art, ja, ich muss das Wort nochmal sagen, erschüttert, wie wir das alle nicht geahnt hätten. Man spricht von einer Retraumatisierung. Ob ich das so nennen würde, weiß ich nicht, aber ich konnte es überhaupt nicht erklären, was da mit mir geschehen ist. Das war ein seelischer, ein fast körperlicher Schmerz. Ich musste auch ständig weinen, und es war wie, als hätte man mein Leben einmal komplett durchgerüttelt.
Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hat im Februar ja auch eine ganze Konferenz veranstaltet, bei der es um, Sie haben das Wort angesprochen, Retraumatisierung der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachfahren in Deutschland ging. Sie haben da auch einen Vortrag gehalten. Ist dieser Schock so eine kollektive Erfahrung der Juden in Deutschland? Wie sehen Sie das?
Ja, so empfinde ich das. Und so höre ich das, so kriege ich das auch von den meisten meiner Bekannten und in meinem Umfeld gespiegelt. Die meisten haben eine Leere, eine Einsamkeit, eine Wut, eine Verzweiflung gespürt. Und dann natürlich der große Schock darüber, was für eine Welle an Hass das weltweit ausgelöst hat. Das zum einen, und zum anderen das, wie ich finde, fast noch Schlimmere, weil auf Hass waren wir auf irgendeine Art und Weise gefasst, dass man uns nicht mag. So, das wusste man, das kennt man aus der Geschichte. Was ich nicht ahnte, war dieses brüllende Schweigen, diese Masse an Gleichgültigkeit. Die war eigentlich noch schlimmer als der Hass, der kam.
Der Titel Ihres Vortrags bei der Konferenz war ja auch der Schmerz der Enttäuschung. Ist das diese Enttäuschung, von der Sie sprechen, das Schweigen? Was macht diese Enttäuschung für Sie aus?
Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe nicht gerechnet damit, dass wir einem so großen Teil der Mehrheitsgesellschaft einfach egal sind oder egal zu sein scheinen. Ich mag das gar nicht jetzt unterstellen, oder ich muss es wahrscheinlich unterstellen, aber es scheint den meisten Menschen egal zu sein, dass man so gehasst wird.
Viele Juden sagen, dass sie sich seit dem 7. Oktober so jüdisch wie noch nie im Leben fühlen. Wie ist es bei Ihnen?
Das geht mir ähnlich. Es geht mir ähnlich. Ich fühle mich sehr jüdisch im Sinne von zugehörig einer Gemeinschaft, die nur im Zusammenhalt überleben kann, die nur im Zusammenhalt stark sein kann und die eine Geschichte hat, die dieses Band um uns bindet.
Sie haben von dem brüllenden Schweigen gesprochen, was Ihnen sehr eindrücklich aufgefallen und nahegegangen ist nach dem Überfall am 7. Oktober. Natürlich gab es auch Demonstrationen, und es gab auch Menschen, die offen ihre Solidarität mit Israel und mit den Jüdinnen und Juden gezeigt haben. Es gab aber auch offen antisemitische Reaktionen auf den 7. Oktober, von denen die Öffentlichkeit in Deutschland ja durchaus schockiert war. Demonstrationen von Migranten, bei denen die Taten der Hamas bejubelt wurden, oder Studenten, die Hamas-Kämpfer als Widerstandskämpfer idealisiert haben. Jetzt gibt es auch immer wieder Debatten um die Frage, ob Kritik an Israel, vor allem am Vorgehen jetzt im Gazastreifen, wo die israelische Armee ja auch Zivilisten tötet, antisemitisch ist. Wie sehen Sie das?
Selbstverständlich darf man Israel kritisieren. Man muss Israel kritisieren, genauso wie jeden anderen Staat, den es zu kritisieren gilt. Selbstverständlich. Da gibt es auch nichts weiter zu sagen.
Das ist eine wunderbar deutliche Antwort. Was würden Sie sich wünschen? Jetzt ist dieser Krieg schon 6 Monate alt, den die Menschen im Gazastreifen ertragen müssen, den aber natürlich auch die Menschen in Israel ertragen müssen. Die Gefahr ist gerade noch größer geworden durch diesen Angriff auf die Botschaft des Iran in Damaskus für die Menschen im Norden Israels. Was würden Sie sich wünschen, wie das jetzt weitergeht?
Also in erster Linie wünsche ich mich, dass die Geiseln freikommen. Das ist das Erste. Das ist einfach eine unerträgliche Vorstellung, dass 135 Geiseln immer noch irgendwo festgehalten werden. Und alles andere ist Kriegsführung, Politik, und da kann ich gar nichts zu sagen. Ich wünsche mir natürlich, dass es möglichst bald endet und wenige zivile Opfer, dass kein Leid mehr stattfindet. Aber zunächst einmal wünsche ich mir als allererstes, dass die Geiseln freikommen.
Was macht die Situation mit Ihnen und Ihrem Leben in Deutschland? Wir hören auch von Jüdinnen und Juden, die sagen, ich will das nicht mehr, ich gehe weg aus diesem Land.
Naja, das ist ja das Unfassbare. Es geschieht ein Anschlag auf Juden in Israel. Daraufhin muss erstmal die Sicherheitslage weltweit für Juden erhöht werden, was schon absurd an sich ist. Und wir haben Angst, unsere Kinder in jüdische Einrichtungen zu schicken. Menschen haben Angst, in die Synagoge zu gehen, zu beten. Es ist absurd. Und es gibt Menschen tatsächlich, die mir sagen, sie überlegen, ihre Länder zu verlassen und nach Israel zu gehen, obwohl es dort rundum überall Bedrohung gibt.
Es war am 7. Oktober des vergangenen Jahres. Da haben Terroristen der Hamas Israel angegriffen, viele Menschen ermordet und entführt. Israels Armee versucht seitdem, die Hamas zu zerschlagen, mit massiven Einsätzen im Gazastreifen. Nicht nur dieser Krieg dauert nun bald 6 Monate, sondern auch die Auseinandersetzung darüber vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Viel ist dort beraten worden, debattiert und gestritten, allerdings ohne eine Lösung zu finden, obwohl ja genau das die Aufgabe der Vereinten Nationen wäre. Unsere Korrespondentin in New York ist Antje Passenheim. Und hier kommt Ihre Analyse dazu, warum es bislang nicht vorangeht bei der UNO und welche Möglichkeiten da überhaupt noch bleiben.
Ein halbes Jahr nach den Terroranschlägen der Hamas und der darauffolgenden Offensive Israels im Gazastreifen. Ein halbes Jahr Leid und Tod tausender Zivilisten und traurigerweise immer noch dieselbe Botschaft der Vereinten Nationen, sagt UN-Sprecher Stéphane Dujarric.
Our message is sadly consistent.
Dujarric rattert sie vor Journalisten gebetsmühlenartig herunter auf die Frage, was denn die UN eigentlich tun. Wir wollen ein Ende dieses Konflikts sehen. Wir wollen eine humanitäre Waffenruhe. Wir wollen, dass das Leid der Zivilisten in Gaza aufhört. Wir wollen die Geiseln befreit sehen. Nach einem halben Jahr der Muskelspiele hat der Sicherheitsrat all das zum ersten Mal in einer Resolution erklärt. 3-mal hatte Israels Schutzmacht USA Entwürfe durch ihr Veto blockiert. Eine US-Resolution verhinderte Russland. Der jetzige Beschluss war nur deshalb durchgekommen, weil Washington es mit seiner Enthaltung möglich gemacht und auf ein Veto verzichtet hatte. Doch eine Kehrtwende der amerikanischen Nahostpolitik bedeutet das nicht. Das drückte auch UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield aus.
We fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution.
Die USA unterstützten einige wichtige Punkte in dieser nicht bindenden Resolution, erklärte sie, nicht bindend, wobei Resolutionen im Sicherheitsrat das eigentlich immer sind. Doch US-Juristen interpretierten das auf ihre Weise, sagt Richard Gowan vom Think Tank Crisis Group.
US international lawyers have a very narrow interpretation of when Security Council resolutions are binding.
Ihnen hätten schlichtweg gewisse Formulierungen gefehlt, um die Erklärung als bindend anzuerkennen. Dennoch habe Washington mit seiner Enthaltung ein Signal gesetzt, sagt der UN-Beobachter. Es sollte eine Botschaft an Israel sein. Die Biden-Regierung will, dass dieser Krieg aufhört, und die Enthaltung der Amerikaner hat die Israelis verärgert. Aber leider ist viel davon untergegangen, weil so viel darüber diskutiert wurde, ob die Resolution bindend ist oder nicht. Doch bindend oder nicht, niemals würden die USA zulassen, dass bei Verstößen Strafmaßnahmen gegen Israel verhängt würden. Faktisch gebracht hat die Resolution nichts. Eine Resolution sei eben nicht mehr als ein diplomatisches Papier, sagt Gowan. aber auch nicht weniger.
Ich
denke, sie beruhte auf der Hoffnung, dass die Hamas zumindest einige Geiseln freilassen würde, um die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand zu schaffen. Aber die Hamas hat nicht reagiert und Israel hat beschlossen, den Sicherheitsrat so zu ignorieren, wie es das schon mit der Generalversammlung und dem Generalsekretär macht. Jeder wisse, der Sicherheitsrat werde nicht entscheiden, wann und wie dieser Krieg endet. Aber die UN würden trotzdem weiter eine wichtige Rolle dabei spielen, durch humanitäre Arbeit vor allem, aber auch wenn es darum geht, einen Waffenstillstand dauerhafter zu machen. So arbeitet Frankreich gerade an einer Resolution, in der es auch um einen eigenständigen palästinensischen Staat geht. In einem Brief an Generalsekretär Guterres hat der palästinensische UN-Vertreter bereits darum gebeten, dem Sicherheitsrat einen Antrag auf eine Vollmitgliedschaft für einen Staat Palästina vorzulegen. Gowen ist skeptisch, ob der Antrag eine Chance hätte.
That I think would be a very significant diplomatic gesture, but the US has made it fairly clear that it will block that.
Es wäre eine große diplomatische Geste, sagt er, aber die USA würden sie mit Sicherheit blockieren.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
6 Monate danach. Das Massaker in Israel und die Folgen.
Am Sonntag ist es genau ein halbes Jahr her, dass Israel in einem Albtraum aufgewacht ist. Es war der 7. Oktober, früher Samstagmorgen, als hunderte palästinensische Terroristen aus dem Gazastreifen die Grenze nach Israel überquerten und 1200 Menschen ermordeten, auf unfassbar brutale Art und Weise. 250 Menschen wurden damals außerdem als Geiseln genommen. Dieses Massaker an Kindern, Frauen und Männern weckt Erinnerungen an die schlimmste Zeit in der Geschichte. Seitdem ist der Nahe Osten kein bisschen zur Ruhe gekommen. Im Gegenteil, in Gaza herrscht immer noch Krieg. Dabei sollen da nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde etwa 32.500 Menschen getötet worden sein. Überprüfen lässt sich das nicht. 134 Israelis werden immer noch als Geiseln gehalten. Wie geht es den Menschen im Land heute, fast 6 Monate später? Dazu habe ich mit Tom Segev gesprochen. Er ist israelischer Historiker und Journalist. Wie geht's Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden 6 Monate nach dem Überfall durch die Hamas?
Es geht uns allen nicht so gut. Immer wenn man fragt, wie geht's dir, dann ist die Antwort, ja, mir geht's gut, aber dem Land geht's nicht gut. Es ist eine sehr gespannte Atmosphäre. Niemand hat gedacht, dass der Krieg so lange andauert. Niemand hat gedacht, dass der Krieg nicht besser zu führen sein wird, als es passiert ist. Das ist eigentlich ungewohnt für Israelis, einen Krieg nicht zu gewinnen nach so langer Zeit. Die Geiseln sind nicht befreit. Mhm. Kein Mensch weiß, wo sie sind, wie viele von ihnen noch leben. Die Hamas ist nicht zerstört. Jeden Tag werden noch mehr Israelis getroffen. Und natürlich die fürchterliche Situation in Gaza. Die meisten Israelis sind sich gar nicht bewusst, was da wirklich vor sich geht. Die fürchterliche Katastrophe in Gaza. Also das sind alles Dinge, die vor einem halben Jahr unerwartet waren. Ich hätte niemals gedacht, dass die Hamas etwa einen so bestialischen Angriff ausüben kann auf Israel. Ich hätte nie gedacht, dass wir eine Stadt zerstören, die Stadt Gaza zerstören. Das sieht aus wie Dresden etwa. Es ist mir niemals überhaupt eingefallen, dass das möglich ist. Und so geht's uns. Also mir und meinen Kindern geht's gut. Aber gerade heute oder eben gestern nach dem Angriff auf irgendwelche iranischen Generäle ist eine richtige Kriegsspannung. Ich will nicht sagen Panik, aber es ist wirklich so, dass Menschen in die Supermarkets gelaufen sind und Konserven gekauft heute Morgen.
Es macht ja auch die Gefahr durchaus noch mal größer, ne? Also noch mal für unsere Hörer die jüngsten Ereignisse mit dem israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien. Die könnten ja die Situation weiter eskalieren lassen, sind auch eine neue Gefahr für die Menschen, vor allem im Norden Israels durch die Hezbollah.
Ja, so scheint es. Und übrigens, das sind ungefähr 100.000 Israelis, die seit einem halben Jahr nicht mehr in ihren Wohnungen in ihren Häusern wohnen, weil sie zu nahe der Grenze sind. Die leben da irgendwie in Hotels, noch immer weit besser als die Flüchtlinge in Gaza, aber eben auch nicht in ihren Häusern. Aber interessant ist, dass das Militär angekündigt hat. Es ist nicht notwendig, in die Supermärkte zu laufen. Man muss nicht zu den Banken gehen und von den Geldmaschinen das Geld abholen. Es ist kein Grund dafür. Ich weiß nicht, wie man in Deutschland auf so einen reagieren würde, aber in Israel ist die Reaktion genau umgekehrt. Im Moment, wo das Militär sagt, man muss nicht zur Bank gehen, dann stehen die Leute Schlange vor der Bank, weil wir irgendwie sehr misstrauisch sind auf alles, was die Regierung uns sagt. Aber das zeigt Ihnen die Atmosphäre jetzt gerade heute.
Unter all diesen Eindrücken und dieser andauernden Gefahr, die jetzt vielleicht sogar noch größer wird, wie können denn die Menschen in Israel überhaupt dieses Trauma dieses Massakers durch die Hamas verarbeiten? Geht das überhaupt?
Ich glaube, dass das Massaker vom 7. Oktober noch nicht verarbeitet ist, aber darüber hinaus ist, glaube ich, die Hauptsorge gilt den Geiseln. Die Tatsache, dass die Geiseln wirklich noch ein offenes Problem sind. Man nimmt an, dass mindestens ein Teil von ihnen noch am Leben ist und fürchterlich schlecht behandelt wird und fürchterliche Quälereien durchmachen müssen. Und das ist wirklich, glaube ich, das Hauptthema, mehr als das Trauma vom 7. Oktober, aber beides auch. Und also all diese Sachen zusammen machen einen fürchterlich schweren Druck auf Netanyahu und seine Regierung. Natürlich, alles ist sehr politisch in Israel. Also bei früheren Kriegen gab es manchmal eine Atmosphäre von nationaler Einheit und wir stehen alle zusammen und so. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt sehr, sehr sogar gewalttätige Massendemonstrationen gegen Netanyahu, sowohl weil er eigentlich daran schuld ist, dass der Hamas überhaupt in der Lage war, so einen Angriff auszuüben und seit einem halben Jahr angeblich nicht genug tut, um die Geiseln zu befreien. Ich sage angeblich, weil ich eigentlich gewohnt bin, als Journalist und Historiker mein ganzes Leben lang, habe ich immer geglaubt, dass ich mehr oder weniger weiß, was passiert, auch wenn es noch nicht in den Zeitungen steht. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass ich gut informiert bin und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es weiß kein Mensch, was eigentlich mit den Geiseln passiert, ob es Verhandlungen gibt oder nicht gibt und ob es überhaupt Angebote gibt oder nicht. Es weiß überhaupt niemand und das macht die Stimmung noch schlechter.
In dieser ganzen Gemengelage hat jetzt nun auch noch die israelische Armee zuletzt bei einem Angriff Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Also das ist natürlich ein fürchterliches Unglück. Das ist alles, was man irgendwo in der Welt dagegen sagt. Es ist schwächer, als man in Israel selber darüber sagt. Also das hat natürlich niemand geplant. In den letzten 6 Monaten gab es schon manchmal solche Unglücksfälle, einschließlich 2 Geiseln, die erschossen wurden von israelischem Militär. Also das passiert wahrscheinlich in Kriegen, aber das ist etwas, was auf keinen Fall passieren durfte. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Israel nicht großzügiger ist überhaupt mit der Einlassung von humanitärer Hilfe nach Gaza. Und vielleicht wird das jetzt leichter werden. Aber es ist sicher nicht etwas, was irgendwer geplant und gewollt hat. Das wird allgemein als ein Unglücksfall, wie es in Kriegen passiert.
Die Welthungerhilfe startet ihren ersten Einsatz im Gazastreifen, liefert Nahrungsmittel und medizinische Hilfe. Und auch die Caritas hat angekündigt, so lange wie möglich vor Ort bleiben zu wollen. Ein Gegensatz zu anderen Organisationen, die sich aus dem Kriegsgebiet zurückziehen, weil die israelische Armee ja gerade bei einem Angriff auch Hilfskräfte getötet hat. Gleichzeitig sieht es fast genau 6 Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel nicht so aus, als wäre der Krieg bald vorbei. Im Gegenteil. Darüber habe ich eben mit unserer Korrespondentin Bettina Meyer gesprochen. Bettina, ich versuche dem Studio Tel Aviv jetzt seit knapp 6 Monaten euch und uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Hättest du das nach dem Überfall der Hamas auf Israel damals gedacht, dass dieser Krieg sich so entwickelt?
Also man ist einfach total schockiert gewesen nach dem 7. Oktober und keiner wusste, was passiert. Man konnte eigentlich nur noch von einem Tag auf den anderen denken und planen konnte man eigentlich auch wirklich nicht. Und gut, wie lange sich das hinzieht, das konnte natürlich damals niemand absehen. Aber die Lage hat sich zwischendurch immer wieder auch beruhigt, zumindest im zentralen Teil von Israel. Allerdings wird rund um den Gazastreifen und auch im Norden Israels an der Grenze zum Libanon weiter heftig geschossen. Und ja, es gibt immer wieder so Spannungsmomente. Also gerade heute stehen hier wirklich alle unter Spannung, weil heute ein besonderer Tag ist, der Jerusalem-Tag, der letzte Freitag nach Ramadan, also heute endet der Ramadan. Und das sind alles Punkte. Und der Iran hat eben mit Vergeltung gedroht nach dem Luftangriff in Damaskus. Es könnte einiges passieren und Israel hat auch die Luftabwehr nochmal verstärkt. Es ist nicht wirklich besser geworden.
Das Leid auf beiden Seiten wird auch immer größer. Da sind immer noch 130 Menschen in der Gewalt der Hamas. Zehntausende mussten wegen der Gefahr aus dem Libanon, du hast es gerade angesprochen, ihre Häuser im Norden Israels verlassen. Wie erlebt ihr die Gesellschaft in Israel gerade?
Sehr, sehr angespannt. Es sind ja noch insgesamt 134. Da sind die Israelis ja sehr genau. Jede Geisel wird hier genannt und aufgezählt. Und wenn man hier ins Büro kommt, überall, ich laufe immer wieder an den Plakaten, an den Gesichtern der Geiseln vorbei. Sie sind präsent hier im Alltag. Die Menschen sind angespannt. Viele gehen auf die Straße und demonstrieren fast jeden Tag, vor allen Dingen am Wochenende, damit die Regierung unter Druck gesetzt wird, sich auf einen Deal mit der Hamas doch noch einzulassen. Sie fordern auch eine Waffenruhe, einfach um die Geisel nach Hause zu bringen. Und viele sind einfach traumatisiert, auch noch vom 7. Oktober, auch weil sie Angehörige verloren haben, weil fast jeder hier jemand kennt, der betroffen ist. Und ja, vor allen Dingen die Angehörigen der Geiseln. Ich konnte vor ein paar Tagen mit jemand sprechen, wo eine Geisel in der Familie war, die getötet wurde in Gaza. Und ja, also die Menschen schlafen kaum und essen sehr wenig. Man sieht es ihnen einfach an. Alles im Inneren ist ja auf die Rückkehr dieser Menschen gerichtet, die ja immer noch fehlen.
Auf der anderen Seite unaussprechliches Leid und Hunger im Gazastreifen. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde, die der Hamas unterstellt ist, hat die israelische Armee mehr als 30.000 Menschen getötet und jetzt auch noch einen Hilfskonvoi angegriffen. Du hast es angesprochen. Mhm. Wie lange hat Premier Netanyahu wohl noch die Unterstützung aus seinem Volk?
Also die ist ja schon längst am Bröckeln. Also das wird ja wirklich hier permanent demonstriert, auch vor dem Haus von Premier Netanyahu immer wieder. Jetzt kam es zu großen Zusammenstößen mit der Polizei und auch Angehörigen der Geiseln. Eine Angehörige wurde sogar von der Polizei über die Straße gezerrt und geschlagen. Also es ufert aus, wird jetzt auch schon gewalttätiger. Teilweise setzt die Polizei da Blendgranaten ein gegen die Demonstranten. Die Unterstützung ist am Bröckeln. Allerdings muss man auch sagen, dass die Gesellschaft schon gespalten, denn es gibt ja auch Menschen, die diese rechtsreligiöse Regierung gewählt haben und die weiterhin auch der Meinung sind, dass der Kurs richtig ist. Aber es gibt eben auch Hunderttausende, die auf die Straße gehen und die das jetzt ablehnen. Und ja, diese Front wird stärker.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.